Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist die Plattform, am Mikrofon Roswitha Burgmeier. Und ich habe heute zu Gast von der Wohnungslosenhilfe Biberach e.V. die Frau Wachter und die Frau Riester. Hallo.
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 Frau Wachter, Sie wollten uns jetzt mal ein bisschen was erzählen über diesen Wohnungslosenhilfe Biberach e.V., über diesen Verein. Seit wann gibt es denn den und wissen Sie, wer den gegründet hat?
Also eingetragener Verein ist seit 1987. Die Initiative war aber schon ein paar Jahre vorher. Da war ein sehr engagierter Diakoniepfarrer in Biberach, der gesehen hat, dass es da Menschen auf der Straße gibt, die auf der Straße leben und um die sich eigentlich so gar niemand richtig kümmert. Dann gab es eine engagierte Arbeitslosenhilfe-Initiative und im Grunde die zwei Gruppierungen, Ehrenamtliche aus dem Diakoniebereich und die Arbeitslosenhilfe-Initiative, haben sich im Grunde an einem Stammtisch zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, für die Leute müsste man eigentlich was machen. Da kümmert sich gar keine Beratungsstelle, es gibt eigentlich so keine Einrichtung, wo die hingehen können. Und haben dann eine Vereinsstruktur gewählt und haben sich als Verein eintragen lassen und haben gesagt, jetzt gucken wir mal. Parallel gab es dann in der Bundesrepublik diese Idee, dass das also mehreren Menschen aufgefallen ist, dass es da Personengruppe in Deutschland gibt, um die sich eigentlich so niemand so richtig kümmert. Und inzwischen gibt es einen ganz ausgeklügelten Hilfeapparat mit den unterschiedlichsten Angebote. Und weil in Biberach eben diese Initiative sehr früh gestartet war und eben auch dann schon Leute da waren, die sich um diese Person gekümmert haben, ist das Landratsamt, das der Kostenträger ist, dann auf den Verein zugekommen und hat gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und dann war natürlich auch Gelder da, um Mitarbeiter einzustellen, also professionelle Sozialarbeiter, um diese Arbeit dann eben auch wirklich zu tun.
Und das sind jetzt alle Sozialarbeiter, die da arbeiten?
Also in der Beratung arbeiten vor allem Sozialarbeiter, ja.
Ja, haben wir uns vorhin schon mal unterhalten, wo ich festgestellt habe, dass man ja da schon wirklich auch sich ein dickes Fell aneignen muss, gell? In der ganzen Sache. Ja, wie sind denn Sie da hingekommen?
Genau. Ich habe gleich nach dem Studium schon so ein bisschen in diesen Wohnungslosenhilfebereich reingeschnuppert, den ich ganz spannend fand. Hat dann Ausflug in den Jugendbereich gemacht, weil ich dann eben auch noch was anders machen wollte und bin dann aber wieder zur Wohnungslosenhilfe gekommen, weil das jetzt noch so in der Sozialarbeit so ein Bereich ist, wo man das Gefühl, oder zumindest bei mir ist das so, wo ich das Gefühl habe, da kann ich richtig was erreichen. Also das hat Vor- und Nachteile. Wir arbeiten sehr direkt noch mit unseren Menschen. Also wir sind zwar eine Beratungsstelle, aber unsere Arbeit ist oft sehr praktisch, dass wir eben, also wir suchen die Leute auf. Wenn sie dann auch in Maßnahmen und in Wohnungen sind, üben wir im Haushalt mit den Leuten Einkaufstraining. Also man arbeitet, wir sagen das immer noch sehr hart am Mann oder an der Frau. Und dieser direkte Kontakt, das hat mir immer schon sehr gut gefallen. Also noch ganz bodenständige Sozialarbeit.
Naja, zu der Arbeit, da kommen wir dann nachher noch drauf. Habe ich jetzt schon wieder was mitgekriegt, ja, wo ich eine Frage hätte, aber das machen wir dann nachher. Und jetzt frage ich einfach mal noch die Frau Riester, die ist nämlich noch sehr jung. Wie sind Sie denn dahin gekommen?
Also bei mir war es so, ich habe noch studiert, vor 4 Jahren war das, und habe mein Praxissemester in der Suchtberatungsstelle in Biberach gemacht und die arbeitet ganz eng mit der Wohnungslosenhilfe Biberach zusammen. Wir sitzen auch nebeneinander und dann ist irgendwie bei der Wohnungslosenhilfe eine Stelle frei geworden. Ich habe schon studiert an der Uni und dann hat der Suchberater, mit dem ich viel zu tun hatte, in diesem halben Jahr mich angerufen und gemeint, er hätte mitbekommen, da wird was frei und er glaubt, es wird ganz gut passen. Und dann habe ich bei der Uli angerufen, also bei der Frau Wachter, und habe gesagt, jo, ich studiere zwar noch, aber ich werde demnächst fertig werden. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, habe angefangen. War es also mein erster fester Job nach dem Studium. Genau, und jetzt seit 4 Jahren bin ich jetzt dort.
Und macht immer noch Spaß?
Jo, klar. Ja, klar. Also ich glaube, so ein bisschen, so eine Arbeitsstelle, wo man eben so diesen Komplett-Einblick hat, muss man mögen, die Arbeit. Es ist ziemlich, ziemlich heftig getaktet, aber das, was die Frau Wachter gerade schon meinte, das ist natürlich dieses harter Mann, und ich würde gerne noch, also ich bin 28, würde gerne schon noch irgendwie an der Front arbeiten, und da denke ich, bin ich ganz richtig.
Macht mir auch den Eindruck. Ja, ich meine, man braucht einfach auch die Leute, gell? Und man muss schon auch hinstehen können und seine Meinung vertreten.
Definitiv, ja.
Ja, da habe ich schon das Gefühl, ja, dass sie da ganz gut am Platz sind. Und jetzt wollte ich mal die Frau Riester fragen, was beinhaltet denn so Ihre Arbeit?
Genau, also wir können das so ein bisschen beschreiben, dass es so wie so auf Stufen aufgebaut ist. Also wir haben einerseits die Beratungsstelle und an die Beratungsstelle angegliedert eine Tagesstätte, das ist so das niederschwelligste Angebot. Das heißt, wir bieten Raum, um sich aufzuhalten. Dort gibt es die Möglichkeit, sich zu duschen und seine Wäsche zu waschen. Es wird jeden Tag ein Frühstück angeboten, kostengünstiges, und ein Mittagessen. Einfach mal so Raum zu haben, da zu sein und noch nicht die Pflicht zu haben, jetzt diese Beratungsstelle zu nutzen. Natürlich ist es auch da sind Sozialarbeiter eingesetzt, die eben schauen, passt alles, und das kann so der erste Schritt in die Beratungsstelle sein. Dann eben genau, Beratungsstelle heißt, wir haben eine offene Sprechstunde, in der man einfach morgens zwischen 8 und 12 Uhr kommen kann. Auch ohne Termin, das ist ja immer so das große Thema, ohne Termin kommt man in Deutschland eigentlich nicht weit, bei uns geht's noch. Und genau, wird eben geschaut, mit was für Anliegen die Personen kommen und in welche Richtung es gehen soll. Dann geht es natürlich auch in die sozialpädagogisch unterstützten Maßnahmen, die auch eben über einen Kostenträger, das Landratsamt zum Beispiel, finanziert sind. Gibt es einmal in Biberach ein Aufnahmehaus für alleinstehende Männer. Das ist unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt und wird durch uns, der Wohnungslosenhilfe, betreut.
Dann, das heißt, die können da dann übernachten, oder?
Das ist wirklich ein erster fester Wohnsitz wieder. Das mit Meldeadresse, es wird geschaut, genau, wenn eine Person eben nicht mehr auf der Straße leben will, sich festmachen möchte, muss geschaut werden, besteht ein Bedarf, das ist dann so unsere Aufgabe, und dann können die da einziehen, zeitlich befristet. Ein Ziel davon ist dann natürlich immer, einen privaten Wohnraum zu finden, und dann geht es eben so los. Was sind die Päckchen, die Person dabei hat? Was muss bearbeitet werden? Was hat Priorität? Dort habe ich aber wieder eine erste feste Meldeadresse.
Das ist ja oftmals schon ganz wichtig, diese feste Meldeadresse zu haben.
Genau, einerseits ist natürlich ein potenzieller Arbeitgeber, muss mich anmelden, dazu brauche ich eine Adresse. Mhm. Wir hatten es ja schon vorhin, dann komme ich so in den Teufelskreis, ohne Wohnung. Keine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld.
Keine Wohnung.
Dann habe ich wieder das Problem, genau, was biete ich dem Vermieter an? Und damit, und es ist natürlich auch so, wir sind jetzt in einer kleinen Stadt, da sind so manche Adressen wie Obdachlosenunterkünfte, die sind dann schon bekannt. Mhm. Und das versucht man so ein bisschen zu vermeiden, dass dieses Aufnahmehaus so eine bekannte Adresse wird.
Mhm. Ja, ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn das dann wieder so, sage ich mal, ein Schritt in eine... Ja, wir haben es vorhin schon gehabt, in Anführungsstrichen, was man so als normale Welt sieht, da halt wieder reinzukommen, gell, wenn das genau. Da nicht so bekannt ist.
Ja.
Ist wahrscheinlich schon ganz sinnvoll.
Ja.
Und die ganzen Wohnungslosen, die da zu euch kommen, die kriegen auch kein Hartz IV, glaube ich. Gell? Die kriegen bloß so Tagesgeld immer.
Oder ja, das sind, aber das ist das Arbeitslosengeld 2 im Prinzip auf den Tag runtergebrochen.
Ah, okay.
Genau. Also es sind dann in Biberach sind es 13,30 Euro pro Tag, die dann zu einer bestimmten Zeit ausgezahlt werden. Aber das ist das Arbeitslosengeld 2. Nur können die natürlich, wenn das durchreisende Menschen sind, können die keine Anträge bei einem bestimmten Amt stellen, weil sie ja vermeintlich einen Tag drauf den Landkreis verlassen. Dann wäre das ziemlicher Bürokratieaufwand.
Ja.
Ja. Wird kontrolliert, indem man einfach schaut, was im Ausweis steht. Da steht dann da wo bei uns eine Adresse drin steht, steht eben eine Stadt nur drin zum Beispiel. Da gibt es die wildesten Kleber, die man im Ausweis vorfindet. Oder steht ohne festen Wohnsitz, keine Meldeadresse im Bundesgebiet, ganz verschieden. Und damit habe ich aber trotzdem den Anspruch, wenn ich kein Vermögen oder kein Einkommen anderweitig habe, Tagessätze zu beziehen. Ist aber das Hartz IV, wie man es kennt, ja.
Ah, okay. Mhm. Also das ist praktisch bloß ohne Miete halt.
Genau.
Dann so gesehen diese, wie viel sind es, glaube ich, 399 Euro oder so?
Genau,
im Monat.
Ulm, ja, Naja. Also das Hartz IV, genau, ja. 399 im Januar geht es nochmal hoch, 5 Euro. Ja.
Wahnsinn.
Riesensprünge.
5 Euro ist ja toll. Und Frau Wachter, ja, jetzt frage ich Sie einfach auch mal noch, wie erleben Sie das Ganze? So, ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, man muss ja schon ein relativ dickes Fell irgendwie sich zulegen, gell, dass man diese ganzen Schicksale doch auch, ich glaube, dass einem das manchmal halt schon auch irgendwo an die Nieren gehen kann, oder nicht?
Also an den Nieren, also es berührt einen ganz oft, weil es natürlich manchmal auch so ein Wechselbad der Gefühle ist, dass man eben manchmal als Berater natürlich eine sehr klare Ziellinie sieht und sagt, ha, wenn er das machen können wird, dann wird es auch weitergehen. Aber das ist natürlich als Außenstehender oft weitaus einfacher, das zu sehen und auch klar zu sehen und dann denken, ha, das ist ja alles ganz einfach, wie wenn ich dann in der betreffenden Situation stehe. Das finde ich manchmal so eine große Herausforderung, dieses Geduldige, eben doch nur begleiten und nicht bevormunden, sondern sagen, ich bin da und ich kann Sie auch unterstützen, so weit und so schnell, wie Sie eben gehen möchten. Das finde ich manchmal ganz schwierig, sich dann immer wieder so zurückzuholen und sagen, das Tempo des Klienten, weil wir die Menschen Klienten nennen, das ist eigentlich unser Schritttempo. Was für uns auch so eine große Herausforderung sind, dass wir sehr überzeugt sind von unserer Arbeit und auch von diesem Hilfeapparat, dass uns aber oft eben so die politische Situation oder die Situation, wie wir jetzt ganz in Deutschland haben, diese Wohnraumsituation, dass die uns oft stresst, dass wir eben sagen, ja, wir haben einen ganz tollen Hilfeapparat, das Aufnahmehaus und dann sollte auch betreutes Wohnen angeboten werden, aber also dieser Hilfeapparat geht eigentlich nur weiter, wenn wir Wohnraum gefunden haben. Und das, denke ich, ist in Biberach genauso schwierig wie in Ulm oder in anderen Großstädten. Das beißt uns so arg und da gibt es eben dann für uns vor Ort eben auch keine Lösung. Wir mieten als Verein, mieten wir Wohnraum an, wo es eben geht. Aber ich denke, wir haben die Situation, dass es einfach zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und da werden wir als kleiner Verein, denke ich, auch keine Lösung finden. Da müssen wir dann auf politischen Ebenen arbeiten und die Mühlen mahlen eben so furchtbar langsam. Und da wird dann wieder so viel Geduld von uns erwartet, dass wir so denken, genau, wir brauchen eben heute den Wohnraum oder spätestens morgen. Und ich denke, Verwaltungen, Politiker haben da andere Zeitfenster.
Ja, also ich denke schon, dass das mit dem Wohnraum halt gerade in ganz Deutschland so ein ganz großes Problem ist, gell?
Ja, also das ist schon, also aus unserer Sicht schon sehr lange ein großes Problem, weil eben dieser soziale Wohnungsbau eben irgendwie nur noch sehr sporadisch, wenn überhaupt durchgeführt wurde. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Menschen, die bedürftig sind und vielleicht sich nicht so teure Mieten, also wenn ich eben im Hartz IV bin, dann habe ich eine Mietobergrenze und das finde ich eben schwierig, einen Wohnraum, wenn ich vielleicht auch nicht der Traummieter nennen mit immer bin, weil ich sehr jung bin oder weil ich im Moment eben keine Arbeit habe. Dann tue ich mich noch mal schwerer, Wohnraum zu finden. Und je weniger eben dieser bezahlbare Wohnraum wird, umso schwieriger ist es dann für unsere Personengruppe.
Ich denke, das ist aber, da haben Sie jetzt nämlich auch so ein Thema angesprochen mit diesem bezahlbaren Wohnraum und mit dieser Mietobergrenze von Hartz IV. Die machen ja da Sätze, ich weiß gar nicht, wie da so die Sätze sind, aber ich glaube, die sind nicht sonderlich hoch, diese Sätze.
Also die legt jede Stadt im Grund fest. Also da gibt's so, also im Biber hat man einen Mietspiegel, da wird es festgelegt. Der ist auch rechtlich okay. Die Realität ist aber eben, also da geht man ja im Grund mit Angebot und Nachfrage. Und das heißt, wenn ich wenig kleinen Wohnraum habe, den wir brauchen, wir suchen eben vor allem Einzimmer-Apartments, wenn es die schon wenig gibt, dann sind natürlich potentere Mieter und sei es auch Studenten, dann grasen die uns natürlich im Grund das Angebot ab und dann gehen die Mieten natürlich hoch in der Realität, nicht laut dem Mietspiegel, sondern eben so, was halt auf dem Wohnungsmarkt passiert und dann komme ich mit den Mietobergrenzen eben nicht mehr so ganz gut hin. Dann finden unsere Leute und man muss eben auch sagen, dass wir mit einer Personengruppe zu tun haben, die natürlich nicht die erste Wahl von einem Vermieter sind. Also da sind wir ganz realistisch. ja. Und das verschärft natürlich die Situation auch.
Das auch noch, ja. Aber es ist schon, wenn ich mir das auch so, diese Mieten eben auch angucke, also es ist schon sehr horrend, was sie für so Einzimmer-Apartments verlangen. Also da kommt es ja ganz und gar nicht hin. Und ich finde aber, dass da eben mal die Regierung auch aufgefordert wäre, da mal was zu unternehmen. Weil es gibt schon sozialen Wohnbau und die bauen und alles, aber diese Wohnungen, die sie bauen, die sind dann halt auch viel zu teuer. Können sich die Menschen gar nicht leisten dann.
Vor allem glaube ich auch, also so ging es mir damals nach dem Studium und ich hatte irgendwie ein Diplom in der Tasche und einen festen Arbeitsvertrag, unbefristet, und hatte trotzdem Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Also da war gar nicht mal irgendwie so, dass ich es nicht bezahlen konnte, sondern es waren einfach so unbändig viele Menschen, die sich auf die Wohnungen beworben haben, und dann eben gerade auch das Alter kann dann ein Problem sein. Dann war ich halt irgendwie zu jung, um eine eigene Wohnung zu haben mit Mitte 20, wo ich dachte, alles klar, meine Eltern freuen sich. Und das finde ich halt auch, also neben den ganzen Sachen, wo man sagt, okay, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die eine Suchterkrankung haben oder gerade 18 sind und so weiter, das ist natürlich alles für einen Vermieter jetzt, für einen privaten Vermieter vor allem, nichts, wo er Juche schreit. Aber selbst wenn ich das bringen kann, was er möchte, habe ich trotzdem Schwierigkeiten. Einfach ob der Masse.
Ja, ob das ein Problem ist, das sich in nächster Zeit so schnell lösen lässt, ich weiß es nicht. Frau Riester, wie ist es denn? Wie sind denn euer Klientel, wie Sie ja sagen? In was für einer Altersgruppe bewegt sich das denn?
Also beginnend mit 18 Jahren, wir haben keine minderjährigen Klienten, die wir betreuen, da holen wir uns das Jugendamt mit ins Boot, wenn es denn benötigt wird. Genau, von 18 bis offen. Also ich hatte vor einem Jahr ungefähr einen durchreisenden Mann, der wollte aber auch weiter auf der Straße bleiben, der war weit über 70. Und genau, von dem her, also so ein ganz, ganz breites Spektrum. Ganz auffällig ist eben, dass uns die jungen Menschen so ein bisschen überrennen. Also das heißt, wir haben sehr viele wirklich gerade 18-jährige Menschen und haben deswegen auch ein Projekt entwickelt, das vom Europäischen Sozialfonds finanziert wird oder unterstützt wird, gefördert wird, für unter 25-Jährige. Mhm. Das heißt so ganz speziell, wir haben angefangen mit einem intensivambulant betreuten Wohnen für unter 25-Jährige im Privatwohnraum. Das heißt eben, wenn denn eine Wohnung gefunden ist, habe ich die zwar, aber jetzt sollte ich die auch irgendwie noch halten und einen Haushalt führen vielleicht irgendwie auch noch und so die ganzen Anforderungen, die das gesellschaftliche Erwachsenenleben irgendwie an mich bringt, die sollte ich irgendwie erfüllen. Und genau, jetzt steht da aber so ein, wie gesagt, ein gerade vielleicht frisch 18-Jähriger vor mir, der zu Hause rausgeflogen ist oder warum auch immer nicht mehr zu Hause lebt und soll das alles können. Und da steigen wir eben mit ein und dann haben wir das jetzt ausgeweitet. 2015 haben wir das jetzt schon komplett machen dürfen, über den ESF gefördert. Ein Projekt Tabula heißt das. Das ist so ein Beratungs- und Clearing-Angebot, in dem wir einfach auch uns so ein bisschen der Masse öffnen konnten. Also primär war davor eben das Thema Wohnungslosigkeit, musste irgendwie auf jeden Fall mit in dem Problemrucksack des Klienten sein. Mittlerweile haben wir auch Klienten, die vielleicht wohnmäßig gesichert sind oder nicht ganz prekär leben. Meistens stellt sich raus, dass es doch irgendwie schwierig ist, aber es muss jetzt nicht irgendwie die Priorität haben, aber so mit diesen ganzen jugendlichen Themen kommen. Also Schule, Arbeit, Ausbildung, Beziehung, Freundeskreis, solche Sachen. Und genau, das haben wir jetzt vor kurzem wieder für die nächsten 2 Jahre finanziert bekommen.
Und haben Sie da schon Erfolge erzielt? Ja, erzählen Sie mal, ganz stolz, gell?
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Also wir haben natürlich, also es ist schon eine ganz andere Arbeit als so die klassische Wohnungslosenhilfe. Da muss man sich ganz schön umstellen und auch weiterbilden und sagen, okay, wie gesagt, das hat nichts mehr damit zu tun jetzt mit unseren älteren Klienten, die man vielleicht auch schon lang kennt. Und da geht es dann schon so ganz viel um Existenzsicherung. Im Hartz IV mega schwer, wenn ich unter 25 bin. Da wird ganz schön viel abgeprüft, ob nicht die Eltern oder sonst wer für mich aufkommen muss. Wird dann spannend, wenn ich meine Eltern nicht kenne. Da kommt dann so das Mittelschichtsdenken, das kann ja gar nicht sein. Also da fängt es schon an irgendwie, dass man ganz schön kämpfen muss. Vor allem auch die Klienten ganz schön kämpfen müssen, das durchzustehen. Und dann Genau, also wir hatten eben schon eine junge Frau, die so mit gar nichts kam und jetzt mittlerweile über eine Obdachlosenunterkunft, über eine sozialpädagogisch unterstützte WG von uns, von der Wohnungslosenhilfe, die wir angemietet haben, jetzt mit ihrem Partner im privaten Wohnraum entlassen wurde.
Und, ja, super.
Also unser Ziel ist immer so ein bisschen, dass man uns nicht mehr braucht oder zumindest weniger braucht. Mhm. Und das kann ich, glaube bei ihr so sagen, so innerhalb von 3 Jahren. Es war so mit meine erste Klientin und ist jetzt so Flüge geworden. Ganz spannend. Doch, also auf jeden Fall, das sind so die Erfolgserlebnisse, die man hat.
Aber das ist ja auch schön, wenn man dann diesen Erfolg auch sieht.
Ja, eben. Also braucht es auch manchmal, weil man natürlich schon, also da machen wir uns mal nichts vor, in unserem Bereich ganz kleine Schritte feiert. Da sind wir, glaube ich, auch gut drin, im kleine Schritte feiern. Aber das ist natürlich jetzt schon sowas, wo man sagen kann, cool auch, dass man die jetzt irgendwie so entlassen darf.
Macht einem dann Mut, weiterzumachen.
Ja,
gell?
Definitiv.
Also ist mir eben auch schon aufgefallen, hier auch in Ulm, dass man eben immer mehr Jugendliche oder ganz junge Menschen halt sieht, die da so rumstehen. Also letztens hat mein Sohn erstmal gesagt, also da ist er bei uns vor diesem Übernachtungsheim da in der Frauenstraße gegenüber so ein Einkaufsladen und da ist so eine Bank und da stehen die halt dann immer rum. Und da hat mein Sohn eben letztens erst gesagt, ach boah, jetzt hat die erst noch ganz gut ausgesehen, noch Anfang vom Jahr, wo die da halt angefangen hat, da rumzustehen, da hat die noch richtig gut ausgesehen und jetzt kaum wieder zu erkennen. Also lässt dann schon sehr schnell nach, aber das ist wohl das Leben auf der Straße, das prägt einen halt irgendwo wahrscheinlich auch. Gell?
Ich denke immer, wenn ich mich irgendwie morgens fragen muss, wo schlafe ich heute Nacht und was esse ich heute noch und wie bezahle ich das, dann habe ich damit schon unglaublich viel zu tun. Und die Frage ist, genau, wie viel Zeit und Energie habe ich noch für eine schicke Frisur und ein schön geschminktes Gesicht. Keine Ahnung, manche legen da noch sehr viel Wert drauf. Das ist auch sehr auffällig bei unseren U25-Klienten, dass die nicht aussehen, als wären es jetzt obdachlose, wohnungslose Personen. Also finde ich sehen nicht alle so aus, so dieses klassische Stammtischbild, das man hat, kann man sich wirklich vom Gegenteil überzeugen, aber das ist schon noch irgendwie ein großes Thema bei den jungen Leuten, dass es auch lang nicht auffällt, in welchen Verhältnissen sie eigentlich leben. Die sind ganz schön fit, da könnten wir uns wahrscheinlich alle eine Scheibe von abschneiden, so durchs Leben zu kommen und sind so ein bisschen Überlebenskünstler, sagen wir immer. Und genau, aber irgendwann wird es natürlich.
Naja, ich denke auch, ich weiß es nicht, aber ich denke, man sucht sich vielleicht auch nicht unbedingt aus, jetzt auf der Straße zu leben.
Nicht immer.
Manche vielleicht treffen schon ganz bewusst diese Entscheidung. Glaube ich schon, dass da eben auch Leute dabei sind, die ganz bewusst diese Entscheidung treffen, weil sie halt vielleicht nicht mehr in diesem System drinstecken wollen. Aber ich denke doch, so zum größten Teil ist es wahrscheinlich ja eher nicht der Fall, oder? Dass die Leute sich das so, die Situation so aussuchen.
Also ich frage mich auch, so kann ich das vielleicht, also es fängt ja meistens schon vor 18 Jahren an, also das bevor sie volljährig werden, und ich frage es so, kann ich die Entscheidung mit 15, 16 irgendwie treffen oder weiß ich, was das bedeutet? Und wir haben jetzt wenig Klienten, die so ganz freiwillig und aus ich bin ein Aussteiger Gründen jetzt den Weg auf die Straße gesucht haben. Es sind schon eher, dass es einfach nicht mehr ging, zu Hause oder bei Freunden oder sonst wo. Beziehungen, die auseinandergehen, ganz unterschiedliche Gründe.
Wir haben es ja vorhin auch schon mal gehabt, Frau Wachter, wo wir eben auch gesagt haben, es ist ja oft so dieses Klischee, wo immer von diesen Obdachlosen da so geredet wird, die sind ja selber schuld und die saufen alle und so, wo wir gesagt haben, dass es eben ganz und gar nicht so ist, gell?
Also ich denke, es ist nicht so einfach und es ist nicht so schwarz und weiß. Und da ist, glaube ich, auch egal, ob man jetzt von den Jugendlichen sprechen. Ich denke, sowas passiert ja nicht. Man wacht nicht eines Morgens auf und denkt, hups, ich bin obdachlos oder ich bin wohnungslos. Sondern das ist sowas Schleichendes, denke ich. Oder eben manchmal einfach auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort oder eine falsche Entscheidung getroffen. Oder jemand anders hat eine Entscheidung getroffen. Und ich denke, das ist auch bei den Jugendlichen so, dass es natürlich... Natürlich haben die oft Biografien, wo es im Elternhaus schwierig ist oder kompliziert wurde. Viele Jugendhilfeeinrichtungen, dann wollen sie mit 18 ganz schnell raus aus dem Apparat und wollen das probieren, vergessen da dabei, dass das natürlich manchmal schwierig wird in Deutschland. Also das ist eben ein Job zu finden, wenn ich so jung bin, ist ganz schwierig. Eigentlich sollte ich eine Ausbildung machen, um eine Ausbildung aber durchzustehen, brauche ich eigentlich einen Wohnraum. Und das, denke ich, das ist dann so eine Anreihung von vielen Geschehnissen, wo die sich dann wiederfinden, auf einmal auf der Straße. Mhm. Und wo kein Plan, und das ist eben was sehr typisch für jemand sehr Junges, dass dann natürlich weder ein Handwerkszeug noch ein Plan da ist, um wieder aus der Situation rauszukriegen. Die sind dann schon sehr unzufrieden und sehr unglücklich mit der Situation. Manchmal so unglücklich, dass natürlich Alkohol oder Drogen mit ins Spiel, damit ich das überhaupt noch ertrage, diese Situation. Aber es ist auf gar keinen Fall irgendein Plan da. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es gerade für unsere Jugendliche schon schwierig wird, dieses hohe Anforderungsprofil, was Schule und auch was Ausbildung, also es wird sehr viel verlangt von Auszubildenden. Das ist für unsere Jugendlichen oft schwierig. Also da kriegen wir immer auch eine Rückmeldung. Also auch bei uns kommen oft Schulen oder Träger von irgendwelchen Maßnahmen, dass die sagen, der Jugendliche wäre eigentlich schon ganz okay, von der Zeugnis wird er das auch hinkriegen, aber der hat eigentlich gar keine Zeit, sich auf diesen Unterricht einzulassen, weil der überlegen muss, wo penne ich heute Nacht, wo kriege ich meine Kohle her, ist Kindergeld schon überwiesen. Und dann ist das so, der Kopf ist so voll mit all diesen Dingen, dass die sich natürlich gar keine Zeit haben, auf das einzulassen. Mhm. Und da springt im Grunde dieses Projekt ein, um da einfach mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen und sagen, ich kümmere mich mit dir gemeinsam um ein paar Sachen. Und wir das müssen eben gucken. Und der zweite Schritt ist dann vielleicht eben Arbeit oder schulische Maßnahme. Weil man darf nicht vergessen, ich glaube, alle unsere Klienten wollen eine Wohnung, eine Arbeit und ein Auto und eine Familie. Also das ist so, wenn wir machen immer so Hilfepläne und das ist immer diese großen Ziele, die wir dann versuchen eben so runterzubrechen und sagen, okay, das ist vielleicht mal der Plan für die nächsten 15 Jahre, aber jetzt überlegen wir uns mal, was für heute der Plan ist. Da sind die eben, glaube ich, alle sehr normal. Also auch das, was wir wollen, finden wir bei unseren Klienten ganz nah.
Aber da sieht man dann einfach mal, was bei den Menschen doch wichtig ist.
Ja, genau. Das ist, ich denke, da ist es genau. Familie, ja. Wohnung und Auto. Hm. Also zumindest denke ich, in Deutschland ist das ganz wichtig. Hm. Genau. Und Arbeit, ja.
Vor allem interessant ja, dass immer noch das Auto dabei ist.
Gell? Auto ist immer dabei, gell?
Könnte auch am ländlichen liegen, man einfach nirgendwo hinkommt. Aber ja, das ist irgendwie so dieses klassische Familienbild. Also es ist so ganz spooky, dass man dran sitzt und denkt und teilweise ja wirklich die Lebensgeschichten irgendwie mitbekommt und sich denkt, wow, und ihr habt trotzdem dieses Familienbild, das ihr euch wünscht, irgendwie eine schöne Sache, aber ganz schön viel noch zu tun.
Genau, weil die Eiche keine. Also oft sind es natürlich schwierige Familien und da wird man ja so denken, dass sie dann sagen, also nee, Familie.
Bloß nicht.
Genau, gell? Bloß nicht. Mhm. Aber das ist ein ganz großes Ziel. Ja. Genau. Partner und zwei Kinder. Mhm. Ja.
Ja, das ist wohl so der Wunsch.
Ganz normal.
Ja, ist ja auch das Wichtigste für Kinder. Man hat Kinder mal gefragt, was sie sich am meisten wünschen und da war auch Familie ganz oben dran. Also man sieht doch, wie wichtig Familie ist.
Ja.
Und Frau Wachter, was gibt es denn noch so für Programme? Von der Frau Riester haben wir ja gerade schon gehört, dieses, wie hat es geheißen, das?
Tabula.
Tabula, genau, mit diesen bis zu 25-Jährigen. Und was wird denn sonst noch so bei euch gemacht und geboten?
Genau, uns wird noch angeboten. Ja, wir haben ein Beschäftigungsprojekt und Wohnungslosenhilfe und Beschäftigung. Der Verein, das ist auch so ganz klein entstanden, der Verein hat eben festgestellt, damit ich mich als Mensch wohlfühle, ist eben das, was die Frau Riester vorher gesagt hat, Essen und Trinken ganz wichtig, es ist ja Bleibe wichtig. Aber wir haben dann festgestellt, dann ist der Mensch auch von der Straße in seinem hübschen Zimmer, es ist geheizt und ist trotzdem unheimlich unglücklich, weil er im Grund, und ich denke, das ist was ganz Typisches für Deutschland, er braucht eine, wir nennen das Tagesstruktur, man kennt es eher Beschäftigung oder Arbeit. Und da das eben für unser Klientel oft schwierig ist, so ganz schnell in den Arbeitsmarkt rein zu flutschen, manchmal mangels Ausbildung, aber einfach auch, weil man körperlich eben nicht mehr so fit ist, hat man im Jahr 2000 mit anderen Trägern zusammen so eine Beschäftigungsinitiative gegründet. BKVB heißt es, wird auch vom Europäischen Sozialfonds, vom Landratsamt unterstützt, wo im Grund langzeitarbeitslose Menschen über ein Jahr betreut und begleitet werden, aber eben auch so ganz, ganz praktisch arbeiten können. Bei uns konkret sieht es so aus, wir haben so einen Bereich, das heißt haushaltsnahe Dienstleistungen. Also von außen gibt es Auftraggeber, da machen wir so Haushaltsauflösungen, Räumungen, nehmen Möbelspenden an, verkaufen die gebrauchten Möbel eben auch wieder günstig für Personen, die das eben nötig haben, und setzen diese Menschen, die eben unbedingt Arbeit wollen und vielleicht noch nicht ganz so auf der erste Arbeitsmarkt kommen, an. Das ist ein Arbeitsanleiter, ein Kollege von uns, der im Grunde die dann anleitet und versucht eben je nach individuell, was eben geht und nicht geht, eben dann zu begleiten. Ziel, erster Arbeitsmarkt, klappt nicht immer, aber auch ab und zu klappt es, aber eben man versucht dann auch andere Möglichkeiten wie Ehrenamt oder einfach Praktikas, wo die Leute dann wieder in eine Tagesstruktur reinkommen. Bei den Jungen auch ganz wichtig, fast noch wichtiger, dass die eben, das versuchen wir eben auch über das Beschäftigungsprojekt, dass wenn die in diesem Tabula sind, dass die sehr schnell in über ein Praktikum dann einfach wieder einen Grund haben, morgens aufzustehen.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gell? So ein Tagesablauf zum haben, so nicht bloß immer so in den Tag rein zum Dühlern da so, sondern halt wirklich auch, ja, eine Beschäftigung zu haben. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig für Menschen, einfach eine Beschäftigung zu haben, gell?
Also ich glaube, das ist eben auch so ein gesellschaftliches Phänomen, jetzt auch hier in Deutschland zum Beispiel, also, dass man einfach sagt, keine Ahnung, die Schulferien oder die Semesterferien, die kann man mal schon mal 3 Monate mit nichts tun genießen, wenn man sich leisten kann. Aber letztendlich ist Arbeit, macht ganz viel mit mir, und eine Aufgabe zu haben, macht ganz viel mit mir und eröffnet vielleicht auch die Motivation, andere Dinge anzugehen. Also teilweise so, dass man über ein Praktikum denjenigen so weit motiviert bekommt, in die Suchtberatung zu gehen. Also irgendwie den Schlenker zu fahren und zu sagen, okay, das kann auch parallel laufen, weil wir dann als Praktikumsbetrieb fungieren können, oder dass wir eben sagen können, okay, du musst morgen um 8:30 anfangen. Ich weiß aber, dass du dir schwer tust mit Aufstehen. Dann stehe ich halt um 8 da und weck dich. Mit einer Tasse Milch in der Hand oder sonst was. Also das ist so. Und das macht natürlich kein Arbeitgeber auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das geht nicht. Und das ist uns vollkommen bewusst. Und dass man sagt, okay, da kann jetzt mal probiert werden. Manchmal überschätzen sich die Leute, manchmal unterschätzen sie sich maßlos. Und da bleibt so ein bisschen Fläche zu sagen, okay, wir können uns ein bisschen individueller drauf einstellen. Und das gehört eben zu diesem ganzheitlichen Konzept und der ganzheitlichen Hilfe definitiv dazu. Und dann kann man schauen, wie es weitergeht und ob es dann doch einen Arbeitgeber gibt, der nicht mehr ganz so viel
Vorurteile hat.
Genau, oder halt auch nicht mehr ganz so viel bieten kann und der und unsere, unsere Klienten oder gerade die Jugendlichen auch irgendwie vorbereitet sind.
Ja.
Das Haifischbecken.
Ja. Ja, es ist ja nicht so einfach, gell? Aber ja, jetzt einfach nochmal so meine Frage an Sie, was würden Sie sich denn so wünschen, auch von Ihrem Umfeld, von den Mitmenschen? Gibt es da was, wo Sie sich da wünschen würden?
Also wenn jemand unglaublich viele Wohnungen übrig hat, das sind wir nicht abgeneigt. Also das ist so ein bisschen definitiv Wohnraum, wünschen wir uns ganz, ganz, ganz massiv. Was würde ich mir sonst wünschen?
Also ich glaube, was unsere Arbeit dann auch erleichtert, dass wir, und aber das tut uns allen ganz gut, dass wir uns vielleicht nicht gleich immer in eine Schublade stecken. So wie Sie es gesagt haben, Wohnungslosen-Schublade auf, da kommen die Alkoholiker rein oder die Leute, die nicht gut riechen. Die gibt's natürlich auch in dieser Schublade, aber die Schublade ist, glaube ich, größer. So wie es eben auch keine Schublade Sozialarbeiter gibt, sondern wir sind alles Menschen mit guten Zeiten und schlechten Zeiten, und dass vielleicht unsere Wohnungslosen auch die Chance kriegen, aus der Schublade wieder rauszukommen.
Genau, wir sollten vielleicht einfach die Schubladen mal weglassen.
Oder auflassen.
Oder ja. Ich weiß auch nicht. Manchmal fühlt man sich auch wohl kurzzeitig in so einer Schublade, genau. Aber ja, definitiv.
Ja. Und jetzt habe ich vorher noch gefragt, haben Sie das Gefühl, dass durch die ganze Flüchtlingskrise, macht sich das bei Ihnen bemerkbar irgendwie?
Also in der Arbeit macht sich's bemerkbar. In dem Beschäftigungsprojekt haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, 4 Asylbewerber bei uns arbeiten. Also die dürfen auf gemeinnützig Basis dürfen die bei uns arbeiten. das haben wir festgestellt, das bereichert unser Leben als Sozialarbeiter, weil wir natürlich auch an sprachliche Grenzen kommen, aber sehr spannend. Das bereichert unser Hof sieht jetzt einfach etwas bunter aus. Und aber auch für unsere Klienten ist das ganz gut, weil man natürlich immer in prekären Lebenssituationen ist man manchmal eben auch nicht so loyal und tolerant, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Und das ist für unsere Klienten ganz gut, dass die eben jetzt auch so, man redet ja gerne übereinander, ohne dass man sich kennt. Und also wir haben zwei Männer aus Gambia. Und da war das jetzt ganz spannend, dass die sich jetzt auf einmal näher kennengelernt haben und sich alle total nett finden. Über die sprachlichen Grenzen hinaus, für die Asylbewerber ein gutes Übungsfeld, Deutsch zu lernen. Die machen das auch unheimlich gut, weil sie sich eben bei uns auf Deutsch unterhalten müssen. Das hat uns schon bereichert. Und natürlich kriegen wir es jetzt mit. Also die Wohnungslosenhilfe, also die Flüchtlingsproblematik, weiß man ja, birgt eine Wohnungsproblematik mit sich. Und das heißt, es wird uns im Moment berührt uns das noch nicht. Das wird uns aber in naher Zukunft, denke ich, berühren. Wobei, wir hatten es vorher schon, dass wir eben gesagt haben, ich glaube, dass die Städte und die Kommunen und das Land mehr Wohnraum bieten werden müssen. Und eben, ich wünsche es mir, und Biberach macht da schon Signale, dass eben nicht nur für Asylbewerber oder anerkannte Asylanten Wohnraum geschaffen wird, sondern eben auch Menschen, die sozial benachteiligt sind. Da sind wir ganz optimistisch und springen eher auf den Zug auf, dass wir eben denken, wenn jetzt gebaut wird, dann wird eben auch für unsere Personengruppe gebaut oder angemietet.
Was ja gerecht wäre.
Genau, was super ist.
Ja, ich denke, die müssen da schon auch ein bisschen diesen Spagat finden, gell? Dass sie nicht nur für die einen da sind und sorgen, sondern dass sie eben für alle sorgen.
Also wir können da bloß für unseren Landkreis und da, also wir arbeiten auch mit den Sachgebieten zusammen, da haben wir nicht das Gefühl. Also die sind wirklich so, das natürlich ist das eine Krise und die muss bewältigt werden. Es ist vielleicht mein Antrag nicht so schnell bearbeitet, aber da springen wir eben auch ein, dass wir nicht das Gefühl haben, da wird mit unterschiedlichem Maß, sondern die kriegen eben Geld, so wie die anderen auch. Und es wird eigentlich eben genauso gut oder manchmal holprig abgearbeitet wie alles andere. Also da haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie als Einrichtung oder unsere Klienten ins Hintertreffen geraten. Da gibt sich doch, also zumindest was der Landkreis und auch die Mitarbeiter, die dafür zuständig, wirklich unheimlich viel Mühe.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Teil unserer Arbeit als Sozialarbeiter, dass man irgendwie, manchmal ist man so als Sozialarbeiter immer als romantisch und naiv verschrien. Ich glaube, das darf man in der Wohnungslosenhilfe nicht sein. Und dass man eben, also ich denke, das ist sicher auch die Vorarbeit, die dieser Verein geleistet hat, dass man sagt, das war schon immer Thema und da war man schon immer mit dabei und hat schon immer irgendwie aufgewunken und gesagt, hallo, uns gibt's. Und genau, und das ist halt auch irgendwie politische Arbeit, die gehört dazu und da muss man dann über seinen Tellerrand schauen. Und ich glaube, das die Früchte kann man dann vielleicht ernten.
Wir sind jetzt schon fast am Ende und ich denke, ihr habt sicher auch irgendwie eine Homepage oder sowas, dass wenn jetzt jemand zuhört und Wohnraum übrig hat und euch den anbieten möchte, vielleicht möchtet ihr einfach noch eure Adresse sagen, wie man euch erreichen kann.
Genau, also Internetadresse haben wir, wohnungslosenhilfe-biberach.de. Wir sind telefonisch erreichbar. Unsere Verwaltungsdame, die Frau Ege, die sitzt an dem Telefon unter der Nummer 07351 188 2811. Die leitet die Personen dann weiter und die Anfragen. Ansonsten sitzen wir in der Kolpingstraße 33/3 in Biberach. Wie gesagt, wir haben Öffnungszeiten, also offene Sprechstunde. Gern vorbeikommen und genau, fragen, was auf dem Herzen liegt.
Ja, das ist jetzt für die, die zuhören und eben kein Dach über dem Kopf haben, dass sie wissen, dass sie eben da auch zu euch kommen dürfen und für die, die helfen wollen, eben
auch.
Ja. Genau. Ja, und dann noch zum Abschluss. Möchten Sie noch was loswerden?
Hast du schöne Abschlussworte? Ich möchte unser Team grüßen.
Die ganzen Kollegen und Kolleginnen,
genau,
die uns wahrscheinlich ganz gebannt am Radio hängen.
Genau. Ja, das ist doch auch mal was. Ja, und ich wünsche Ihnen dann einfach für die Zukunft weiterhin fröhliches Arbeiten und wünsche Ihnen, dass Sie einfach vielleicht doch den gewünschten Wohnraum bekommen. Und dass es irgendwann einfach nicht mehr so viele Wohnungslose gibt. Ich denke, das ist so ein Wunsch, den man einfach mal aussenden darf, dass sich da vielleicht schon vieles ändert von diesen ganzen Jugendlichen von Kind auf, dass sie da einfach besser behütet sind vielleicht und mehr Sicherheit kriegen, dass es erst gar nicht so weit kommt.
Das wär's.
Ja, dann vielen Dank fürs Dasein. Vielen
Dank für die Einladung.
Und vielen Dank auch den Zuhörern fürs Zuhören. Und morgen gibt's dann wieder eine Plattform. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.